Angela Planert, Flügel der Dunkelheit. Zum Inhalt. Liana, die ehrgeizige Chirurgin an der Berliner Charité, ist höchst erstaunt, als ihr die junge Krankenschwester Bettina mitten in der Nacht deren 18 Monate alten Sohn Veit zur Obhut anvertraut. Bettina ist offensichtlich verwirrt. Aufgelöst präsentiert sie Liana einen Zeitungsbericht von Vampirfledermäusen über Berlin. Daraufhin ist Bettina plötzlich verschwunden und Liana bleibt mit dem anämiekranken Kind zurück. Veit benötigt wöchentlich Blutkonserven. Schnell merkt Liana, dass mit dem Jungen noch etwas nicht stimmt. Auffallend verängstigt zeigt sich Veit gegenüber dem Vater, Dr. Klingenberger, einem älteren Kollegen der Berliner Charité, der auf die Herausgabe des Jungen drängt. Instinktiv wittert Liana Gefahr für das Kind und versteckt es. Zugleich wird die rational denkende Wissenschaftlerin vermehrt von übersinnlichen Visionen geplagt. Als Trajan, ein junger Vampir, in die Geschehnisse tritt, geraten die Realitäten durcheinander. Trajan sinnt nach Rache. Rache an den Menschen, die ihn und seine Familie einst grausam quälten. Langsam fügen sich Lianas Träume wie ein Puzzle mit Veits und Trajans Schicksal zusammen. Eine Geschichte beginnt, aus der es kein Entrinnen gibt. Angela Planert, Flügel der Dunkelheit. Träume. Der reißende Schmerz am linken Schulterblatt brachte Liana an ihre Grenzen. Jede Erschütterung verschlimmerte die Beschwerden. Sie bemerkte das Blut den Rücken herunterrinnen. Die Bäume und Büsche schienen an ihr vorbeizufliegen, dabei war sie es, die in rasender Geschwindigkeit durch den Wald jagte. Sie warf einen Blick über ihre Schulter. Diese dämonischen Gestalten kamen unaufhörlich näher. Verdammt! Sie hatte doch niemandem etwas getan. Sie rannte immer weiter, so schnell sie nur konnte. Ihr Puls pochte gegen die Schläfen und bei jedem Atemzug spürte sie ein heftiges Ziehen. Ungewohnt laut nahm sie das Knacken der Äste unter ihren panischen Schritten wahr, vor allem aber schien ihr der nächtliche Wald wie sanft beleuchtet, als würde sie durch eine Infrarotkamera sehen. Ein Schuss krachte. Ein gewaltiger Schmerz durchzog ihren rechten Oberarm. Sie musste entkommen. Ihr Leben hing davon ab. Ihre Knie fühlten sich plötzlich weich an. Ihr Magen schien sich umstülpen zu wollen. Liana begann zu taumeln, versuchte dagegen anzukämpfen. Dann fiel sie in die Tiefe. »Frau Majewski, alles in Ordnung?« Mit der hellen Stimme der Nachtschwester fiel ein schmaler Lichtschein durch die Tür zum Ruheraum und riss Liana aus ihrem Albtraum. Wirklich merkwürdige Träume erschwerten Liana in letzter Zeit den dringend benötigten Schlaf. »Dr. Feller erwartet Sie umgehend im OP.« Die Schwester wartete, bis Liana sich aufrichtete. »Bin unterwegs.« Liana rieb sich das Gesicht. Jetzt musste sie schnell wach werden, damit sie konzentriert arbeiten konnte. Sekunden später lief sie den hell beleuchteten Gang entlang auf die Umkleidekabine zum OP zu. Zum Glück war die Nacht bisher ruhig verlaufen. Mit desinfizierten Händen betrat Liana in grüner Kleidung den weiß gefliesten OP-Saal. Dr. Feller stand bereits vor den CT-Bildern und zupfte seinen Mundschutz zurecht. Liana ging an der Narkoseärztin vorbei. Diese bereitete gerade mit den OP-Schwestern die Patientin, ein junges Mädchen, für die Operation vor.
Hanna Sperling, 14 Jahre alt, Hirnblutung nach Verkehrsunfall.
Er deutete auf den dunklen Bereich der Aufnahmen.
Der Zustand der Patientin ist kritisch, aber noch stabil.
Dr. Feller, ein erfahrener Chirurg, begann das Team über den bisherigen Verlauf aufzuklären. Der Nachtwache war zu Dienstbeginn die unterschiedlichen Reaktionen der Pupillen aufgefallen. Kurz darauf bekam das Mädchen einen Krampfanfall, der ein neues CT erforderte. Wann ist der Unfall passiert? Liana verglich die verschiedenen CT-Bilder. Die ersten waren vor gut 3 Stunden entstanden, die neuesten vor einer Viertelstunde.
Gestern Abend Schürfwunden, Milzriss und multiple Frakturen an den Extremitäten. Das CT des Schädels zeigte eine minimale Blutung, die keinen Anlass für eine Operation gab.
Er wies auf die ersten CT-Bilder.
Ich denke, Sie erkennen das Problem.
Dr. Feller wandte sich der Narkoseschwester zu.
Können wir?
Alles bereit, Dr. Feller. Sie zwinkerte ihm zu. Gerüchten zufolge hatten die beiden ein Verhältnis miteinander, aber das interessierte Liana jetzt nicht.
Wie wäre es, wenn Sie heute die Operation übernehmen, Frau Majewski? Ich assistiere.
Liana schoss das Blut ins Gesicht und ihr Herzschlag verdoppelte sich. Erst vorige Woche hatte sie eine Hirnblutung bei einer älteren Frau gestoppt, allerdings unter Anleitung des Chefarztes. Die Verantwortung für ein Leben allein zu tragen, fühlte sich im Moment sehr erdrückend an. Ihre Hände zitterten. Dr. Feller, das wusste Liana von Kollegen, überließ keinem Assistenten einen Eingriff, wenn er nicht von dessen Fähigkeiten überzeugt war. Dies war eine Chance, zu zeigen, was in ihr steckte, dass sie in der Lage war, das Dazugelernte anzuwenden. Je mehr sie sich konzentrierte, auf ihre Erfahrungen der letzten Monate vertraute, desto sicherer und ruhiger wurde ihre Hand. Während der Operation blieb die Herzfrequenz gleichmäßig und damit auch der Zustand der Patientin stabil. Nach 5 Stunden streifte sich Liana im OP die Latexhandschuhe ab. Dr. Feller legte ihr anerkennend seine Hand auf die Schulter.
Ausgezeichnete Arbeit, Frau Kollegin. Ich denke, wir haben uns einen Kaffee verdient.
Liana lächelte stolz. Dr. Feller war eine Koryphäe der Hirnchirurgie. Sein Lob kam einem Ritterschlag gleich, aber es würde auch Neider auf den Plan rufen. Das Tuscheln hier, die feindseligen Blicke der Kollegen dort, kannte Liana nur zu gut. Ihre Begabung zeigte sich wieder einmal, mit dem Spott ihrer meist älteren Konkurrenten zu leben. Das hatte sie bereits in der Grundschule lernen müssen. Wie viele Hochbegabte mit phänomenalen intellektuellen Fähigkeiten fiel es ihr schwer, sich in den Kummer und Ängste anderer Menschen hineinzuversetzen. Die Verfassung des Ehepaars Sperling machte es ihr nicht leichter. Die beiden saßen auf dem kleinen Ledersofa im Flur, die Hände ineinander verkrampft, um sich herum ein 30 leerer Kaffeebecher. Durch die Schwester angekündigt, schoss Frau Sperling erwartungsvoll in die Höhe, als Liana auf sie zukam und Blickkontakt zu ihr aufnahm.
»Frau Majewski, wie geht es, Hanna?«
»Ihr Zustand ist jetzt stabil. Sie müssen sich noch einen Moment gedulden, bis Sie zu Ihrer Tochter können.« Liana strich sich eine Strähne aus dem Gesicht und klemmte sie sich hinter das Ohr. Herr Sperling stand ebenfalls auf. Er sah sehr blass aus.
»Wird sie wieder gesund? Wird sie bleibende Schäden davontragen?«
Seine Hände zitterten auffallend. »Zunächst können wir nur abwarten. Eine Prognose kann zu diesem Zeitpunkt unmöglich gestellt werden.«
»Wie konnten Sie eine solche Blutung nur übersehen? Das hätten Sie doch gleich erkennen, vor allem behandeln müssen.«
Liana setzte sich mit den beiden auf das Sofa. Nicht, dass Herr Sperling am Ende noch umfiel. »Ich werde Ihnen das erklären. Bei der Computertomographie gestern Abend war das epidurale Hämatom nicht auffällig. Eine OP-Indikation war nicht gegeben.« Liana gab die medizinischen Fakten an die Eltern weiter. Herr Sperling wirkte eher verwirrt als aufgeklärt. Er nickte.
»Verstehe.«
So ganz sicher war sich Liana nicht, ob ihre Aufgabe damit beendet war. »Nachher wird sich der Professor mit Ihnen zusammensetzen. Er wird Ihnen den Vorfall sowie die Operation nochmal veranschaulichen.« Sie sah die Eheleute abwechselnd an. »Wenn Hanna zu sich kommt und ich sie untersucht habe, kann ich Ihnen vielleicht schon mehr sagen.« Frau Sperling lehnte ihren Kopf an die Schulter ihres Mannes und begann bitter zu weinen. Genau vor dieser Situation hatte sich Liana gefürchtet. Tröstend legte sie ihre Hand auf den Oberschenkel von Frau Sperling. »Ich werde mal nachsehen, wann Sie zu Ihrer Tochter können.« Liana stand auf. »Ich bin gleich zurück.« Im Laufe des Morgens untersuchte Liana ihre Patientin. Ihre allgemeinen Reaktionen, vor allem aber die Pupillenreflexe, waren unauffällig. Das sprach für den Erfolg des Eingriffs. Hannah war ansprechbar, was für ihre Eltern zur enormen Erleichterung beitrug. Überhaupt schien das Mädchen die Operation gut wegzustecken. Liana hüpfte vor Freude die Treppe herunter, als sie am frühen Vormittag die Klinik verließ. Ihre erste eigenständig durchgeführte Hirnoperation hatte sie gemeistert. Nun wussten alle, was in ihr steckt, vor allem, dass sie selbst unter Stress absolut souverän handeln konnte. Das sollten die anderen ihr erstmal nachmachen. Ihr war bewusst, dass die meisten Assistenzärzte ihres Studienganges von solchen Eingriffen noch weit entfernt waren und sie dieser Tag ihrer Facharztprüfung näher brachte, als sie sich bisher erträumt hatte. Zu Hause war Liana nach Feiern zumute, obwohl sie eigentlich hundemüde war. Jetzt brauchte sie erst einmal einen Tee. Sie kochte sich eine Kanne Gewürztee, den trank sie besonders gern. Sie wollte sich gerade auf dem Sofa ausstrecken, als es klingelte. Guido, ihr Nachbar, kam mit einem Kuchen herein.
»Hallo, Liana. Mann, siehst du beschissen aus.«
»Reizende Begrüßung. Dankeschön. Ich hatte Nachtdienst, dazu eine Not-OP.« Liana musste ihren Kopf in den Nacken nehmen, um ihm ins Gesicht zu schauen. Ja, das war Guido. Offen, ehrlich und geradeaus. All das schätzte sie an ihm.
»Du schläfst zu wenig und arbeitest zu viel.«
Guido machte es sich auf dem Sofa bequem.
»Meine Oma kam heute mit dem Kuchen vorbei. Ich fand ihre Idee, ihn mit dir zu teilen, gar nicht so verkehrt.«
»Oh, danke, Rotkäppchen.« Sie lächelte müde. Wenn das kein gelungener Abschluss zu diesem erfolgreichen Arbeitstag war. Guido legte eine Papiertüte auf den Tisch. »Oh, für mich?« Und sie verfluchte sich innerlich für diese abgedroschene Floskel. Schon ewig hatte sie kein Geschenk mehr bekommen. Sie holte einen runden Rahmen aus hellem Weidenholz hervor, über das ein tellergroßes Netz geknüpft war. Daran baumelten braun-weiße Vogelfedern. Solche Traumfänger hatte sie schon einmal in einem Esoterikladen im Schaufenster hängen sehen. »Oh, danke!« Guido glaubte an derartigen Hokuspokus. Das kitschige Ding war reine Geldverschwendung, aber das musste sie ihm ja nicht auf die Nase binden. »Hat das Geschenk einen besonderen Grund?«
»Weißt du...«
Guido fuhr sich mit der Hand durchs Haar.
»Die Wände hier sind verdammt dünn.«
»Ja, und?«
»Ich höre dich nachts öfter aufschreien.«
»Ich schlafe in letzter Zeit nicht sonderlich gut.« Liana spürte, wie ihr die Röte ins Gesicht stieg. Oft wurde sie tatsächlich von ihrem eigenen Schreien wach. Vermutlich war ihr Nachbar nicht der Einzige, der das mitbekam. »Anscheinend hast du recht, ich arbeite zu viel.« Er deutete auf den Traumfänger.
»Du musst ihn zwischen Bett und Fenster aufhängen.«
»Aha.« Sie musste sich Mühe geben, nicht loszulachen.
»Das funktioniert wirklich.«
Guido streckte seine Schultern.
»Das ist ein echter indianischer Traumfänger. Nur die guten Wünsche und Gedanken bleiben in ihm hängen. Die schlechten verschwinden durch das Loch in der Mitte.«
»Ja, ja, wenn du das sagst.« Liana nickte und legte das Geschenk beiseite. Sie lehnte sich mit ihrer Tasse Tee zurück. »Danke.«
»Ehrlich, Liana, ich habe auch einen Traumfänger. Seitdem schlafe ich viel ruhiger.«
Einen Augenblick lang schaute Liana Guido in die geröteten Augen, doch er wich ihr nicht aus. Sie sollte einfach das Thema wechseln. »Deine Augen sehen aber auch nicht viel ausgeruhter aus. Das kommt wohl daher, wenn man die ganze Zeit vor dem Computer abhängt, statt zu schlafen.« Dieses Ablenkmanöver fühlte sich nach einem kleinen Triumph an. Er zog die Stirn in Falten, als sei ihm gerade etwas aufgefallen.
»Raffiniert, abgelenkt. Aber hör zu, das muss dir nicht peinlich sein. Albträume haben wir doch alle mal. Glaub mir, mit dem Traumfänger wirst du bald besser schlafen.«
Er klang von seinen Worten überzeugt. Zum Schein wollte sie darauf eingehen. »In Ordnung, ich werde ihn aufhängen.«
»Ach, ich kenn dich doch. Du brauchst immer handfeste Beweise, sonst bist du von nichts und niemandem zu überzeugen. Aber eines Tages wirst auch du erfahren, dass man nicht alles wissenschaftlich darlegen kann. Auch du wirst begreifen müssen, dass es Dinge zwischen Himmel und Erde gibt, die sich mit dem Verstand nicht erklären lassen.«
Sie senkte ihren Blick und hoffte, seine Predigt bald überstanden zu haben. Es gelang ihr dann doch noch, das Thema zu wechseln. Danach wurde es dann ein gemütlicher Nachmittag. Später betrachtete sie sich im Spiegel. Guido hatte recht. Sie sah furchtbar aus. Dunkle Augenränder entstellten ihr hübsches Gesicht. Ihre Haut schimmerte gräulich. Sie sollte jetzt schlafen gehen. Liana zitterte. Ihr war entsetzlich kalt. Sie blinzelte. Das grelle Licht schmerzte, deshalb wollte sie den Kopf zur Seite drehen. Aber irgendetwas hielt sie an Stirn und Kinn fest. Sie musste die Augen geschlossen halten. Wo war sie? Auch Hände und Füße, ja sogar über ihrer Brust und ihrem Becken, fühlte sie beengte Riemen. Sie lag auf einer harten und kalten Unterlage und sie war nackt. Lag sie etwa auf einem Operationstisch? Sie konnte sich an keinen Unfall erinnern. Jemand fuchtelte mit einem Speichelsauger in ihrem Mund herum. Welchen Sinn sollte das haben? Liana bekam Angst, panische Angst.
»Hör auf!«
Mit dem Schlauch im Mund klang das allerdings nicht sehr überzeugend. Niemand reagierte auf ihren Protest. Sie spürte einen brennenden Stich durch ihre Bauchdecke unterhalb des Nabels. Liana stöhnte auf. Weitere Einstiche folgten. Wozu diese Behandlung? Mit aller Kraft zerrte sie an den Gurten, vergeblich.
»Sofort aufhören!«
»Wir haben doch gerade erst angefangen«, sagte eine Männerstimme mit slawischem Akzent.
»Schluss jetzt!«
Sie blinzelte erneut und sah nur in das grelle Licht.
»Machen Sie mich los, sonst verklage ich Sie!«
»Das interessiert uns nicht.«
Die männliche Stimme rollte das R ausgiebig über die Zunge.
»Lassen Sie mich gehen!«
Sie war nicht in der Lage, auch nur einen Schatten zu erkennen. Zu blendend war das Licht.
»Und diese besondere Gelegenheit für die Wissenschaft verstreichen lassen? Niemals!«
Was faselte der Typ? Oh, Scheiße! Das war der blanke Horror! Jemand musste ihr doch helfen! Sie holte tief Luft und schrie so laut und so schrill sie konnte. Etwas Eigenartiges presste sich über ihren Mund.
»Können Sie das Objekt zum Schweigen bringen?«
Liana nahm den Geruch von Latex wahr. Dieser Typ hielt ihr den Mund zu. Noch einmal riss sie erfolglos an ihren Fesseln. Dann zuckte sie zusammen. Vor Schreck gab ihre Blase nach. Ein breiter Klebestreifen legte sich über ihren Mund, in dem noch immer der Speichelsauger steckte. Nun sammelte sich kalter Schweiß auf ihre Stirn. Tränen schossen ihr in die Augen und liefen an den Schläfen hinunter. Um den rechten Oberarm legte jemand einen weiteren Gurt und zog ihn fest zu. Die Armbeuge wurde feucht abgewischt. Liana wand sich ohne Erfolg. Dem Stich am Arm folgte ein schmerzender Druck, der sich bis weit in den Oberarm hineinzog. Die Injektion wurde viel zu schnell gespritzt. Verdammt, was waren das für Anfänger? Sie übergab sich. Um nicht zu ersticken, würgte sie es herunter. Durch das permanente Absaugen war ihr Mund nun schon ganz trocken geworden. Sie musste die Angst besiegen, um jeden Preis. Sie lauschte, zählte die Töne der Überwachungsmaschine, die ihren rasenden Herzschlag akustisch wiedergaben, bis sie einen dumpfen Schmerz im Unterleib spürte. Das Klappern der OP-Instrumente klang ungewöhnlich schrill. Etwas Kaltes schob sich in ihre Scheide.
»Nein!«
Geweckt von ihrem eigenen Schrei, schoss Liana in die Höhe. Sie warf die Bettdecke von sich und strich über den Mund, dann über den Bauch und zwischen die Beine. Sie war nass geschwitzt, aber alle Wahrnehmungen und Empfindungen waren verschwunden. Was für ein furchtbarer Albtraum! Gott sei Dank! Oder nicht? Nein, ihre Nerven spielten ihr nur einen Streich. Da war niemand. Stand da nicht jemand im Türrahmen? Im Flur war es dunkel, doch das spärliche Licht der Straßenbeleuchtung hinter den heruntergelassenen Jalousien zeichnete menschliche Umrisse in einem bläulichen Strahlenkranz.
»Ich brauche deine Hilfe«,
behauptete die Gestalt mit weicher, heller Stimme. Liana war wie gelähmt. Sie konnte sich einfach nicht rühren. Der Schatten löste sich jetzt aus dem Türrahmen, näherte sich, langsam, schwebend. Bitte, flüsterte er, um sich dann ohne Vorwarnung auf Liana zu stürzen. Doch statt eines Zusammenpralls spürte sie ein merkwürdiges Kribbeln in ihrem Körper. Dabei ließ die Starre nach. Panisch tastete sie nach der Bettlampe, machte Licht und sah sich um. Niemand war zu sehen. Immer noch zitternd suchte sie das Schlafzimmer ab, schaute in den Schrank, unter das Bett, hinter die Tür. Nichts, keine Spur auf dem Teppich, keine Hinweise, dass jemand hier gewesen war. Die Gestalt gehörte zu ihrer überspannten Fantasie aus den Träumen. Die weiße Frau aus dem Roman von Wilkie Collins. Ihre Wohnungstür war abgeschlossen und Geister gab es nicht. Mit den Gefühlen der Hilflosigkeit aus dem Traum konnte sie unmöglich wieder einschlafen. Sie legte sich auf die Couch ins Wohnzimmer und schaltete durch das Fernsehprogramm. Bei einer Tierdokumentation blieb sie hängen und schlief darüber ein. Unter der Erde. Trajan sah sich um, bevor er die spärlich beleuchtete Straße zum Parkhaus entlang ging. Keine Menschenseele war zu dieser frühen Morgenstunde unterwegs. Er drückte die schwere Eisentür zum Treppenhaus auf. Durch den Bewegungsmelder schaltete sich das zunächst schwache Energiesparlicht an, welches mit jeder weiteren Stufe, die Trajan nach unten stieg, an Intensität zunahm. Sein Blick fiel auf die Tür, Parkebene 7. Inzwischen schien ihm diese gelb gestrichene Tür so vertraut wie seine eigene Haustür. Er zog die stabile Metalltür auf. Der Geruch von Abgasen, Gummi und frischer Farbe lag in der Luft. Erst in einer Stunde gegen 5 Uhr würden die grellen Leuchtstofflampen die Parkebene erhellen. Jetzt brannte lediglich die Notbeleuchtung, die Trajan ausreichte, um zwischen den Pfeilern und leeren Parkplätzen zur Nordwand zu laufen. Nur die quietschenden Gummisohlen seiner schwarzen Lederschuhe auf dem glatten Betonfußboden unterbrachen die Stille. Seit fast einem Jahr ging er täglich diesen Weg, und jeden zweiten Morgen gönnte er sich ein Glas eines guten Rotweins, bevor er schlafen ging. Am liebsten bei Ion, dem Weinhändler, der von Weinen eine ganze Menge verstand. Mit ihm konnte sich Trajan auch unterhalten. Das lag vermutlich auch daran, weil Ion viel erzählte, ihn aber nicht mit neugierigen Fragen bedrängte. Die Nische von 50x50 Zentimetern lag jetzt einen Schritt von ihm entfernt. Obwohl er genau wusste, dass ihm niemand gefolgt war, drehte er sich um und vergewisserte sich, wirklich unbeobachtet zu sein. So wie er es erwartet hatte, erstreckte sich die menschenleere Parkebene hinter ihm. Er trat in die Ecke und legte seine Hand auf die abgeplatzte Mauerstelle in der Nordwand. Einen Atemzug später ruckelte der Boden der Nische und fuhr an den 3 Schienen an der Wand entlang in die Tiefe. Trajan schloss die Augen. Er mochte es nicht, wenn die Wände an ihm vorbeihuschten. Zu viele Erinnerungen kamen bei diesem Anblick hoch. Die Fahrt wurde langsamer und stoppte letztlich.
»Warum machst du immer die Augen zu, wenn du runterkommst?«
empfing ihn die dunkle Stimme der Aufsicht. Trajan sah auf, trat dabei von der kleinen Plattform herunter, damit diese wieder nach oben fahren konnte. Der Kerl war einer Antwort nicht würdig. Er würde seine Beweggründe ohnehin nicht verstehen.
»Hey!«
Er hielt Trajan am rechten Oberarm fest.
»Bist dir wohl zu fein, mit mir zu...«
Trajan packte ihn blitzschnell mit der linken Hand am Kragen. Er bemühte sich, all seine Verachtung in seinen Blick zu legen. Sein Gegenüber ließ ihn augenblicklich los.
»Mann, ich hab nur Spaß gemacht. Welcher Virus ist dir denn über die Milz gelaufen?«
Trajan machte eine wegwerfende Handbewegung, als er den Kerl stehen ließ. Hier unten tickten die Uhren anders als oben in der Großstadt. Was oben die Berliner Polizei erledigte, nahm hier Manuels berüchtigte Schlägertruppe auf sich. Auch die Aufsicht gehörte zu ihnen. Wer hier dem Ärger aus dem Weg gehen wollte, musste sich zwangsläufig mit Manuel Popescu gutstellen. Trajan hegte kein Interesse an Manuel und schon gar nicht an seiner Truppe. Wonach er sich sehnte, war Sicherheit und Frieden. Während die meisten hier unten luxuriöse Hotels, Spielhallen, Internetcafés und vornehme Wohnungen bevorzugten, wählte Trajan bescheidene Pensionen. Lediglich bei der Wahl seiner Kleidung legte er großen Wert auf professionelle Handarbeit, die nur von einem echten Vampir gefertigt werden konnten. Sein schwarzer, knielanger Ledermantel war in seiner aufwendigen Verarbeitung aus einzelnen Rauten einzigartig zusammengesetzt, ebenso wie seine schwarze Lederhose, die auf seine schmale und doch athletische Figur passgerecht zugeschnitten war. An den kleinen Läden vorbei ging Trajan die spärlich beleuchteten Gänge entlang. Wie oben in der Großstadt boten auch hier Händler ihre verschiedensten Waren an. Von Kosmetikartikeln über Kleidung, Genussmittel, Computerbedarf, Möbeln bis hin zum Casino existierten hier alle nur denkbaren Geschäfte, Dienstleistungen und Etablissements. Trajans täglicher Gang führte ihn auch heute zu Ion, dem Weinhändler. In einem aus alten Ziegelsteinen gemauerten Gewölbe befanden sich 7 massive Holztische mit schlichten Hockern. Ein Tisch stand etwas abseits in einer schummrigen Ecke, und genau dies war Trajans Stammplatz.
»Na, einsamer Kämpfer«,
neckte ihn Ion.
»Das Übliche?«
Trajan nickte, um seine Bestellung zu bestätigen. Kurz darauf kehrte Ion mit einem gut gefüllten Glas Rotwein zurück.
»Lass es dir schmecken, Junge.«
Er zwinkerte ihm zu.
»Habe ich dir eigentlich schon mal von Mitica Popescu erzählt, wie er seinerzeit hier diese Stadt gegründet hat?« »Wenigstens 20-mal, Ion.«
Trajan musste zwischen den langen Strähnen seiner dunklen Haare hindurchschauen, um Ions faltiges Gesicht zu erkennen. Er liebte seinen haarigen, kinnlangen Vorhang, der ihm eine gewisse Distanz zu seiner Umgebung verschaffte und ihm damit nicht das Gefühl von Blöße vermittelte. Ion nickte.
»Schade.«
Dann verschwand er wieder hinter seiner Theke. Ion unterhielt sich gern mit seinen Gästen, das hatte Trajan schon wiederholt beobachtet. Aber für Gespräche war er definitiv nicht der Richtige. Trajan nahm sein Glas in die Hand, führte es Richtung Nase und nahm mit geschlossenen Augen den köstlichen Duft von gegorenem Kork und Traubenschalen wahr. Ein vielversprechender Geruch, der beim ersten Schluck seine Erwartung bestätigte.
»Du scheinst mir der geborene Weinkenner zu sein.«
Trajan blickte auf. An seinem Tisch saß ein unbekannter Mann. Die breiten Schultern wirkten auf ihn wie eine drohende Mauer aus Muskeln. Er trug sein langes, graumeliertes Haar zu einem Zopf gebunden. Das hatte nach Trajans Geschmack Stil. Es passte zu dem Typen.
»Woher kommst du?«
Er stützte seine Ellenbogen auf den Tisch und beugte sich ein Stück vor. Demonstrativ schaute Trajan zur Seite. Er verspürte kein Bedürfnis, sich mit dem wesentlich älteren Vampir zu unterhalten. Er hätte fast Trajans Vater sein können.
»Hey, was ist los mit dir?«
Er wartete einen Moment.
»Sie sagen, du bist ein Einzelgänger. Ist das von dir beabsichtigt?«
Trajan schloss die Augen. Hoffentlich kapierte der Kerl schnell, dass er seine Ruhe haben wollte.
»Du wirst doch einen Namen haben.«
Diese Aufdringlichkeit brachte ungewollte Erinnerungen zum Vorschein, die ihm immer nur in der Gesellschaft anderer begegneten. Ja, genau das war der Grund, warum er die Einsamkeit suchte. Trajan sah auf. Der Kerl schien ziemlich stur zu sein, oder er war einfach nur begriffsstutzig. Vermutlich würde er noch den ganzen Morgen hier sitzen und ihm ein Ohr abkauen. Trajan erhob sich mit seinem Weinglas, um einen Tisch weiterzuziehen. Am folgenden Abend verließ Trajan wie gewohnt seine Pension. Sie lag etwas abgelegen von den vielbesuchten Hauptgängen. Plötzlich versperrte ihm sein spezieller Freund von gestern Nacht den Weg.
»Weißt du, ich habe immer noch keine Ahnung, wie dein Name lautet.«
Gut 30 Meter hinter dem beharrlichen Kerl fiel schummriges Licht vom Hauptgang auf den Boden. Als Vampir konnte Trajan ausgezeichnet in der Dunkelheit sehen, doch sein Gegenüber stand derart ungünstig, dass er kaum Gesichtszüge erkannte. Trajan vermochte seine Gemütslage nicht einzuschätzen. Der Fremde war ein kleines Stück größer als Trajan, gut 1,95. Einerseits hegte Trajan kein Interesse, sich mit dem Kerl anzulegen. Andererseits, wenn dies der einzige Weg war, den Typen loszuwerden, dann sollte es ebenso sein.